Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio, Svenja und Kara von Studierende ohne Grenzen. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, danke schön.
Studierende ohne Grenzen, worum geht's da? Was macht ihr?
Wir vergeben mehrheitlich Stipendien an Studierende in Krisenregionen und bemühen uns dabei darum, dass wir die Region als Gesamtes fördern und nicht nur Einzelpersonen.
Und wie seid ihr beide dazugekommen?
Die Uni verschickt in jedem Semester ein Info-E-Mail über alle Hochschulgruppen, die es an der Hochschule so gibt oder an der Uni. Und ich habe mich dann aber selber nochmal auf der Webseite informiert und da war eben Studieren ohne Grenzen aufgelistet. Das fand ich sehr interessant, bin zum Infoabend gegangen und ja, jetzt bin ich hier.
Wie war dein Weg?
Mein Weg war tatsächlich ein bisschen kürzer und einfacher. Als ich nach Tübingen gezogen bin, habe ich einen netten jungen Mann kennengelernt und dieser nette junge Mann war bei Studieren ohne Grenzen und der hat mir das erzählt und ich fand das cool und bin dann mal mitgegangen und habe mir eine Lokalgruppensitzung direkt angeschaut. Also mein erster Infoabend war, als ich schon ein halbes Jahr dabei war, aber das fand ich sehr cool und da ich soziales Engagement immer gut finde, habe ich dann beschlossen, dass das mein soziales Projekt während meines Studiums wird.
Wie organisiert ihr euch? Wie seid ihr aufgestellt? Es gibt eine Ortsgruppe, aber es gibt auch überregionale, ne, Zusammenhänge.
Genau, also wir sind organisiert auf Lokalgruppenebene und eben einer bundesweiten Ebene. Die Lokalgruppen sind in verschiedenen Unistädten aufgestellt, also zum Beispiel Tübingen, Konstanz, Freiburg, Leipzig, Münster, also ganz viele große Städte einfach. Und dann haben wir eben auch noch die bundesweite Ebene, wo dann auch lokalgruppenübergreifende AGs, Arbeitsgruppen gegründet werden, Mitglieder, Fundraising, Design, Öffentlichkeitsarbeit, Corporate Design, solche Sachen.
Ganz schön viele Baustellen. Wo seid ihr überall dabei?
Also die Lokalgruppen an sich sind immer ein bisschen unterschiedlich organisiert. Meistens gibt es ein Organisationsteam, der das Ganze managt. Und bei uns in der Lokalgruppe ist es so, dass wir auch noch zwei unserer Projekte betreuen. Und dann haben wir immer mal wieder auch Events, die wir planen müssen. Und ich persönlich kümmere mich meistens um die lokalgruppentechnischen Angelegenheiten. Also gerade um solche Sachen, wenn Events anfallen, dass ich dann eine Organisation von einem Event übernehme. Letztens war das zum Beispiel das Harry Potter Pub Quiz, da dürften vielleicht sogar einige aus Tübingen dabei gewesen sein.
Was machst du?
Ich bin für die Social Media Auftritte der Lokalgruppe zuständig und das Design von Flyern für eben Events oder auch kleinen Öffentlichkeitswerbende Dingen. Also wir haben jetzt zum Beispiel Bierdeckel bedruckt mit unserem Logo und wollen die jetzt in den Kneipen wieder verteilen, weil die aufgemacht haben, einfach um auch auf uns aufmerksam zu machen.
Wie findet man seine Rolle bei euch in der Gruppe?
Ganz unterschiedlich. Also am Anfang ist es, glaube ich, so, dass man einfach mal mitschwimmt. So war das zumindest bei mir. Ich habe da nicht direkt was gefunden, wo ich mich für gemeldet habe. Ich habe mich schon so dafür interessiert mit Design und eben Sachen zu designen einfach und habe dann da mich eingefunden.
Ja, es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich denke, am Anfang ist man ein bisschen schüchtern, weil da kommt irgendwie sehr viel auf einen zu und man ist auch mit Leuten konfrontiert, die das schon eine Weile machen und die wirken dann so, als hätten die wahnsinnig viel Ahnung und man sitzt dann da und denkt sich, aber ich weiß doch gar nicht und was soll ich denn jetzt hier machen? Aber grundsätzlich wird man da sehr gut eingebunden und bekommt immer auch mal wieder ein Angebot, ob man denn nicht mitmachen möchte und muss das Ganze dann auch nicht von Anfang an hauptverantwortlich machen, sondern kann einfach eine kleinere Rolle am Anfang übernehmen. Und da wächst man dann so rein. Man findet dann Sachen, auf die man besonders Lust hat oder übernimmt eben auch Dinge von Leuten, die aussteigen, weil sie den Studienort wechseln. Wir sind ja nun auch eine Organisation, dadurch, dass wir komplett studentisch organisiert sind, die mit sehr viel Fluktuation behaftet ist. Und da bieten sich immer wieder Möglichkeiten, ja, dann Sachen auch zu übernehmen, für die man sich vorher vielleicht schon interessiert hat.
Von dem her sucht ihr auch immer wieder neue Leute. Ja, wie funktioniert das? Wie kriegt ihr die neuen Studierenden dann auf euch aufmerksam gemacht und auch ins Boot?
Eben habe ich ja schon vom Infoabend gesprochen, wie ich auf Studieren ohne Grenzen gekommen bin. Genau, das ist quasi so das Ding, was wir am Anfang des Semesters immer veranstalten. Wir versuchen da auf unseren Social-Media-Kanälen auf uns aufmerksam zu machen, sagen, hey, wir haben dann und dann unseren Infoabend, kommt doch vorbei, wenn ihr euch interessiert. Wir stellen uns kurz vor und vielleicht habt ihr auch Lust, euch dann einzubringen. Ansonsten eben über Fundraising-Events, wie jetzt das Pub-Quiz oder den Kleinkunstabend, wo da natürlich auch unser Name hintersteht. Wir haben mit Studieren ohne Grenzen einfach uns jetzt, denke ich, gerade in Tübingen auch einen Namen damit gemacht, eben mit diesen Pub-Quizzen. Und ja, so, denke ich, werden die Leute häufig auf uns aufmerksam.
Ja, also wir machen auch bei jedem Infoabend eine kurze Umfrage. Wie seid ihr denn auf uns aufmerksam geworden? Witzigerweise sagen immer wieder auch Leute, dass sie über unsere Toilettenaushänge auf uns aufmerksam werden. Also wir hängen jedes Semester vor unseren Infoabenden 2-3 Wochen vorher in den großen Universitätsgebäuden wie dem Kupferbau, dem Brechtbau und auf der Morgenstelle hängen wir in den Toiletten, in den Damen- und Herrentoiletten, solche Toilettenzettel aus, wie man die so kennt, wie hier, ich habe meine Katze verloren, hier habt ihr eine Nummer, hängen dort eben, wir sind Studieren ohne Grenzen, wir veranstalten einen Infoabend und hier könnt ihr euch abreißen, wann und wo das Ganze stattfindet. Und so kommen immer wieder Leute zu uns und wir machen Vorlesungswerbung. Also wir gehen dann in die Vorlesung von den Leuten, also wir studieren ja auch alle selber und dann fragen wir bei unseren jeweiligen Professoren an, ob wir denn nicht mal die Möglichkeit erhalten könnten, vor Vorlesungsbeginn oder eben kurz bevor die Vorlesung endet, kurz was über uns zu erzählen und so finden dann auch immer nochmal Leute zu uns. Aber lustigerweise tatsächlich am meisten über die Toilettenaushänge.
Wie seid ihr zusammengesetzt? Gibt es da Schwerpunkte, was Studienrichtungen auch angeht?
Ich glaube, überwiegend sind es momentan Vivis. Ich weiß nicht warum, aber viele Wirtschaftswissenschaftler, dann auch einige Medizintechniker, glaube ich.
Ja, wir sind zu zweit, ja.
Ja. Und genau, ja. Viele Mediziner. Bunt durchmischt eigentlich.
Eigentlich schon, ja. Aber viele Mediziner sind auch dabei. Das liegt einfach in der Natur der Sache. In Tübingen gibt es viele Mediziner, ja.
Und die Wirtschaftswissenschaften, wie erklärt ihr euch das?
Gute Frage. Ich denke, dass wir da auch sehr präsent mit den Toilettenzetteln sind. Aber ich weiß auch nicht, ob das damit zu tun hat, dass wir da in den Vorlesungen am häufigsten eben unsere Präsentation machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Scheinen anscheinend auch sehr an ethischen Wirtschaften interessiert zu sein, die Wirtschaftler.
Ihr seid komplett selbst organisiert. Wo dockt ihr trotzdem an universitärer Stelle oder gibt es da Unterstützung?
Wir haben das versucht. Es gibt ja Projekte bzw. studentische Organisationen, Hochschulgruppen, die mit ECTS-Punkten vergütet werden, wenn man dort teilnimmt. Das ist aber aufgrund von vielen Gründen gescheitert. Das haben wir bisher nicht machen können. Also wenn man bei uns Mitglied wird dann und bei uns ehrenamtlich tätig ist, dann wird es nicht in Form von ECTS-Punkten vergütet. Also wir haben davon im studentischen Sinne nichts, im universitären Sinne. Was wir natürlich immer mal wieder von der in welcher Form wir natürlich immer mal wieder von der Uni auch unterstützt werden, sind Räumlichkeiten, die wir von der Uni gestellt bekommen. Unsere Lokalgruppensitzungen finden in der alten Archäologie statt.
Normalerweise,
genau. In Corona-Zeiten natürlich gerade nicht. Aber normalerweise in der alten Archäologie statt, was ja nun ein universitäres Gebäude ist. Und ohne die Uni hätten wir keinen Raum, in dem wir sowas veranstalten können. Und was im Moment im Gespräch ist, ist, ob unsere Mitgliederversammlung, die jedes Jahr einmal stattfindet, dieses Jahr vielleicht in Tübingen ist. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Tübingen eine große Uni hat, wo es viele Räume gibt, in denen man sowas machen kann. Und dann natürlich auch unentgeltlich als Student der Universität diesen Raum zur Verfügung gestellt bekommt.
Die bundesweite Mitgliederversammlung?
Ja, genau.
Dass ihr dann einladen würdet? Ist noch nicht ganz raus, oder?
Ja, also einladen ist immer relativ gesehen. Das ist jetzt nicht so, dass sich eine Lokalgruppe freiwillig meldet und sagt, wir laden jetzt alle ein, sondern der Vorstand lädt grundsätzlich ein und macht auch die Organisation als solche. Was man dann eben bekommt als Lokalgruppe, ist eine Anfrage, ob man grundsätzlich bereit wäre, dieses Event so ein bisschen zu begleiten und zu hosten als Lokalgruppe, eben dann auch in der Form, dass man vielleicht als ortsansässiger SOGler zwei, drei Leuten einen Schlafplatz anbietet, dass man als Lokalgruppe ein bisschen schaut und übernimmt, wie macht man das denn mit der Schlafsituation, was gerade, wenn Corona ansteht, nicht so einfach ist, weil die ganzen Jugendherbergen ungern mehr als, keine Ahnung, Personengruppen von zwei, drei Leuten aufnehmen und das sind nun doch schon einige. Oder Räumlichkeiten zu finden, die eben den Mindestabstand ermöglichen. Dafür ist man dann als Lokalgruppe zuständig. Aber die ganze Organisation mit Programm und wie und wo und was da jetzt besprochen wird und wie das zeitliche Management da aussieht, das übernimmt der Vorstand und die bundesweite Organisation. Man macht als Lokalgruppe quasi nur den Host. Ja, wir sind gute Gastgeber.
Um wie viele Leute geht's da? Wenn
aktive Mitglieder sind wir um die 400. Passiv würde ich schätzen so über 1000, knapp über 1000. Und wie viele zur Mitgliederversammlung kommen, das hängt halt davon ab, wie viele Zeit haben. Aber schätzen würde ich schon so 100, 150. Ja.
Ist es realistisch, dass es dieses Jahr noch stattfinden kann? Ihr seid noch am Hadern?
Ja, also ich würde jetzt mal... Ich bin noch nicht so ganz euphorisch, aber kommt Zeit, kommt Rat. Also es wird jetzt sicherlich in den nächsten Wochen auch einfach noch ein paar Änderungen und Richtlinien geben, die vom Land auch gegeben werden, wo man dann mitarbeiten kann und muss. Und ja, da sehen wir uns auch nicht so in der Position, uns da.
Das Problem, das wir halt haben, dadurch, dass wir eine gemeinnützige Organisation sind, ist, dass der Gesetzgeber für den Status als gemeinnützige Organisation eben vorschreibt, dass einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung stattfinden muss. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit das wegen Corona gelockert wird, weil diese Mitgliederversammlung soll natürlich auch einigermaßen repräsentativ für die aktiven und passiven Mitglieder stehen. Das heißt, eine Mitgliederversammlung ist keine Zusammenkunft von drei Leuten. Das ist nicht repräsentativ. Und inwiefern das mit Gemeinnützigkeit dann noch vereinbar ist, wenn man diese Mitgliederversammlung dieses Jahr nicht stattfinden lässt, aufgrund von Corona ist nicht raus. Also da gibt es noch keine gesetzlichen Richtlinien zu. Und das ist für uns als Organisation ein bisschen schwierig, weil an Gemeinnützigkeit natürlich ganz viel gekoppelt ist. Also gerade finanzielle und steuerrechtliche Fragen, die für uns, es geht da schon nicht um 3 Euro. Also es wäre schon eine Menge Geld, das uns da für unsere Projekte verloren geht. Das darf man ja nie vergessen. Wir sind ja alle ehrenamtlich tätig. Das heißt, wir haben davon gar nichts. Aber dieses Geld, das wir verdienen, geht in unsere Projekte. Und das Geld, das wir durch die Aberkennung der Gemeinnützigkeit verlieren würden, die fehlt in unseren Projekten.
Kann man sowas eventuell online machen? Mitgliederversammlung?
Ja, da sind wir auch ein bisschen am Tüfteln gerade. Das Problem ist, dass sich ja auch im universitären Umfeld jetzt viel gestellt hat. Wie macht man das mit Konferenzen, die über einen Personenkreis von 30 Leuten hinausgehen? Gerade wenn es dann auch darum geht, dass sich Leute zu Wort melden können, dass Sachen diskutiert werden, denn darum geht es viel auf unseren Mitgliederversammlungen. Geht um Abschlüsse von Richtlinien.
Genau, dann wird der Vorstand gewählt und auch der Beirat wird eben aufgestellt, die sich dann gegenseitig kontrollieren und beraten und ja, Entscheidungen eben treffen für den Verein.
Und genau. Das ist online halt, dieses Diskussion und Tun und Problem mit mehr als 30 Leuten kann auch schwierig werden, ja?
Ja, also ich denke, wir sehen das auch schon in unseren Lokalgruppensitzungen. Also ich finde es auch immer sehr schwierig, da Diskussionen anzufeuern, loszutreten, weil man eben irgendwie dann doch mal Probleme mit dem Mikro hat oder die Internetverbindung ist nicht ganz stabil und da dann irgendwie so das Wort zu ergreifen, finde ich schon manchmal auch schwierig.
Wie lief das bisher bei euch jetzt so in der Ortsgruppe?
Bisher lief das online. Also wir haben eine Software, die heißt Jitsi. Die haben wir deshalb, weil die Open Source ist. Das heißt, niemand verdient Geld damit, dass man diese Software nutzt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, was für uns deshalb wichtig ist, weil wir ja auch über unsere Stipendiaten namentlich diskutieren. Das heißt, die bleiben in unserer Lokalgruppensitzung nicht anonym. darum haben wir uns für diese Software entschieden. Und das ist tatsächlich, das ist, wie man das aus Skype oder Zoom oder ja, was Microsoft Teams so kennt, so ist das aufgebaut. Und genau, wir sind meistens, das haben nicht immer alle Zeit. Das ist bei unseren Lokalgruppensitzungen aber auch so. Also es ist offen, wer kommt und wer nicht. Und man muss nicht jede Woche anwesend sein. Was natürlich gewünscht ist, ist, dass man kurz Bescheid gibt, ob man nun dabei ist oder nicht. Das machen wir, also führen wir aber auch in der Online-Variante sofort. Und dann haben wir bisher mehr als sonst in der Lokalgruppensitzung, haben wir unsere Lokalgruppenleitung, die die Führung da so ein bisschen durchmacht, weil es eben schwierig ist, dass man immer wieder den Wortführer wechselt in der Online-Variante. Das ist in der Lokalgruppen-Variante sonst anders, also in der Live-Variante von unserer Lokalgruppensitzung. Aber im Moment klappt das ganz gut.
Was sind aktuelle Themen? Was besprecht ihr momentan?
Vor allem natürlich Mitgliederversammlung. Wie machen wir das? Wo bringen wir die Leute unter? Wollen wir das überhaupt? Wir sind im Moment leider nicht so viele aktive Mitglieder. Es ist also schon ganz viel, das da auf uns zukommt. Gerade weil uns auch einige Mitglieder nach diesem Semester wieder verlassen werden. Dann ganz aktuelles Thema ist bei uns die Besprechung, das nicht nur in der Lokalgruppe stattfindet, sondern bundesweit, ob wir ein neues Projekt aufmachen. Das Projekt soll in Palästina sein. Da stellt sich dann natürlich die Frage, inwieweit das vielleicht auch ein politisches Statement ist, als deutsche Organisation in Palästina ein Projekt zu unterstützen. Ansonsten haben wir neue Stipendiaten in Guatemala aufgenommen. Und was wir im Moment in unserer Lokalgruppe natürlich auch noch aktiv besprechen müssen, leider, ist die eventuelle Auflösung eines unserer Projekte im Kindu.
Gibt es denn da beim Studieren für euch, aber dann vor allem auch für eure Stipendiaten?
Ich glaube, dass es für uns beim Studieren nicht ganz so viele Grenzen gibt tatsächlich. Deswegen sind wir ja, kommen wir zusammen und unterstützen Studenten und Studentinnen, bei denen es Grenzen gibt, die finanzielle Grenzen haben, aber auch einfach nicht die Möglichkeit, sich weiterzubilden.
Und ja, wie kommt ihr an eure Stipendiaten? Wo findet ihr die?
Wir sind in aktuell 7 Projektregionen aktiv. Wie wir da hinkommen, ist meistens über persönliche Kontakte. Meistens hat ein Mitglied irgendwie einen Kontakt oder eine Idee. Hey, ich kenne da jemanden und vielleicht wäre es ganz interessant, dort ein Projekt aufzuziehen. Das muss natürlich verschiedenste Kriterien erfüllen, um überhaupt als Projekt bei uns aufgenommen zu werden. Das ist zum einen, dass wir gerne oder bevorzugt die Studierenden in den Projektregionen selber unterstützen, also die nicht nach Deutschland holen zum Studieren, sondern wir wollen eben fördern, dass die Menschen in ihrem eigenen Land einen Mehrwert bringen. Und zum anderen müssen die Projektregionen ein ehemaliges Krisengebiet sein, einfach weil wir gerne fördern möchten, dass da eben besonders die Hochschulbildung weitergebracht wird.
Also, und wenn man kein Krisengebiet ist, hat man keine Chance, bei euch reinzukommen, sozusagen.
Naja, also Krisengebiet ist ja nun auch sehr weit gefasst. Die Frage ist immer, wann eine Krise stattgefunden hat und wie weite Wellen sowas schlägt und wer sich mit Gewalttaten oder generell mit wirtschaftlichen Engpässen im geschichtlichen und kulturellen Sinne mal beschäftigt hat, weiß, dass das nicht nach 3 Jahren zu Ende ist und weiß, dass auch Deutschland in gewissem Sinne manchmal noch eine Krisenregion ist. Wenn man zum Beispiel in den Osten schaut, weiß man, dass sich dort andere Probleme auftun, als das hier im Westen der Fall ist. Worauf wir allerdings besonders schauen, sind Krisen, die entstanden sind, vor allem aus kriegerischen Auseinandersetzungen. Die können aber durchaus auch schon einige Jahre her sein. Also eine unserer Projektregionen ist Tschetschenien und der Tschetschenienkrieg war 1990, also es ist nun doch schon auch einige Jahre her. Nichtsdestotrotz zieht diese Krise immer noch sehr weite Kreise in der tschetschenischen Gesellschaft und hat großen Einfluss auf die Bildungsmöglichkeiten in dieser Region. Und das ist ja das, worum sich unsere Organisation vor allem kümmert. Wie beeinflussen wirtschaftliche, soziale und kriegerische Krisen eine Projektregion insoweit, als dass die Bildung beeinträchtigt wird dadurch.
Projektregion heißt dann erstmal, das ist ein Gebiet und nicht der Stipendiat oder die Stipendiatin, die da erstmal im Mittelpunkt steht, sondern erstmal wird eine Region identifiziert und dort, wie geht es dann weiter?
Genau, also es wird eine Region identifiziert, ja. Und wie wir unsere Stipendiaten auswählen.
Das geschieht dann eben über Auswahlprogramme. Die StipendiatInnen bewerben sich bei uns. Wir haben als Kriterium quasi für die Bewerber gesetzt, dass wir möchten, dass sie sich ebenfalls in einem sozialen Projekt während und auch nach ihrem Studium engagieren. Das können ganz unterschiedliche Projekte sein, zum Beispiel in Kindu oder auch in Mweso in Kongo haben wir ganz viele Schweinefarmer, weil wer weiß besser, was die Region braucht als die Menschen vor Ort. Das können wir hier in Tübingen relativ schlecht beurteilen, was vor Ort gebraucht wird. Oder in Tschetschenien, unser aktueller tschetschenischer Student, der möchte gerne nach seiner Rückkehr, nach seinem Studium hier in Deutschland in Tschetschenien eine Zusammenkunft von körperlich beeinträchtigten Menschen schaffen mit eben gesunden Menschen. Ja.
Das sind soziale Kriterien, die ihr da noch anstellt. Und welche Art von Unterstützung gebt ihr?
Hauptsächlich finanziell. Und jetzt wie zum Beispiel bei unserem tschetschenischen Stipendiat, der eben auch die einzige Ausnahme bildet, der nach Deutschland kommen darf zum Studieren, weil wir eben keine finanziellen Mittel nach Tschetschenien senden können. Das ist einfach nicht möglich. Da bieten wir natürlich auch Hilfestellung beim Studium, bei der Wohnungssuche, bei der Integration hier auch. Genau, also da dann eben auch im sozialen Bereich.
Was sind eure Mittelsleute sozusagen oder welche? Ihr müsst ja irgendwie auch einen Kontakt in der Region aufbauen, wenn ihr die identifiziert habt. Das stelle ich mir auch nicht so leicht vor.
Ja, wie wir das machen. Das ist relativ unterschiedlich, wie wir das machen, weil, wie gesagt, wir ja eigentlich keine Leute vor Ort haben. Also wir haben keine Mitarbeiter. Die einzige Ausnahme hat unser Projekt im Kindu gebildet. Das ist jetzt aber auch schon nicht mehr so, weil wir mit unseren Mitarbeitern leider Gottes da an unsere Grenzen gestoßen sind und sie die Grenzen sehr ausgetestet haben. Und normalerweise machen wir das so, dass wir einen Kontakt zu unseren Stipendiaten haben, also eine Stipendiatenbetreuung anbieten, eben mit Menschen, die die Landessprache sprechen oder eine der Landessprachen sprechen. Das sind ja nun in den meisten unserer Projektregionen einige. Wenn man sich mit dem afrikanischen Kontinent und seinen Sprachen beschäftigt, weiß man, dass auch in einer Region mehrere Sprachen gesprochen werden. Und wir haben zumeist mindestens eine Person in der betreuenden Lokalgruppe, oft sind es auch mehrere Lokalgruppen, die ein Projekt betreuen, die die Landessprache spricht. Und die übernimmt zumeist die Stipendiatenbetreuung. Das heißt, die Stipendiaten haben die Möglichkeit, sich mit uns über E-Mail oder Telefon in Kontakt zu setzen, Fragen zu stellen, die selbstverständlich von uns auch beantwortet werden, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wir übernehmen so selber einen Teil der Stipendiatenbetreuung eben von Deutschland aus, was wir dann natürlich, wenn es dann darum geht, dass wir zum Teil auch Workshops veranstalten zum Beispiel, also wie schreibe ich eine gute Hausarbeit zum Beispiel, wie man das als deutscher Student auch kennt und schätzt, wenn einem das mal jemand wirklich vernünftig erklärt. Sowas bieten wir auch an und sowas machen wir dann zumeist in Kooperation mit NGOs vor Ort.
Da ist dann Englisch die Sprache oder gerade wenn man da auch Workshops mit
kommt auf die Projektregion an. Also wenn man jetzt von Afrika spricht oder unseren unseren afrikanischen Staaten, in denen wir Projektregionen haben, das ist der Kongo, dann ist das Englisch, ja, das ist richtig. Wir haben aber durchaus auch Projektregionen, in denen die Amtssprache Französisch ist, dann ist es Französisch. Wir haben aber auch Projektregionen wie Guatemala, in denen ist die Landessprache weder Französisch noch Englisch, sondern Spanisch. Ja, Guatemala ist Spanisch, ja. und da müssen wir dann immer schauen, wo wir dann auch an unsere Kapazitätsgrenzen dann oftmals auch stoßen. Also wir haben dann auch andere Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt in Tübingen zum Beispiel eine Kooperative, die beschäftigt sich damit, dass die aus Spaß einfach den ganzen Tag Französisch miteinander sprechen. Und wenn wir dann Übersetzungsprobleme haben, dann kann man sich da an die wenden. Eine Projektregion wie Tschetschenien zum Beispiel, das ist die Amtssprache Russisch. Da haben wir manchmal das Glück, dass immer wieder Leute auch zu uns stoßen, die dann Russisch sprechen. Das ist ein großer Vorteil, wenn man eben eine Organisation ist, die sich in einem interuniversitären Umfeld bewegt und da mit vielen unterschiedlichen Leuten in Zusammenhang tritt und die dann auch unterschiedliche Kenntnisse haben. Genau.
Stichwort auch universitäre Systeme. Ihr wollt die Leute zum Studieren bringen und welche Informationen kriegt ihr denn über dann die Unis vor Ort? Also, oder gerade wenn es eine Krisenregion ist, dann ist ein Bildungssystem ja vielleicht auch komplett schon am Boden. Wie, gibt es da auch Kriterien dafür?
Ja, Kriterien. Wir müssen mit dem arbeiten, das wir haben. Sagen wir das einfach mal grundheraus so. Natürlich ergeben sich daraus immer wieder auch Probleme, weil gerade wenn man von Bildungssystemen spricht, die in Krisenregionen stattfinden, ist das oft auch mit einem politischen Umfeld verknüpft, das sehr korrupt ist. Das spiegelt sich natürlich in der Bildung wider. Also Studienplätze kosten sehr viel Geld und man bekommt bessere Noten, wenn man Geld dafür zahlt. Das ist natürlich etwas, was wir nicht unterstützen und wofür unsere Stipendiaten auch kein Geld von uns bekommen, sondern wir erstatten lediglich die Studienkosten. Und da wir ja möchten, dass die Menschen, die wir unterstützen, in ihrer Projektregion bleiben und eben dort mit ihren sozialen Projekten für einen Mehrwert sorgen und auch für eine Anhebung des generellen Bildungsniveaus sorgen, weil wir eben Menschen zum Studieren bewegen möchten, deren Familien sich das sonst nicht leisten könnten, ergibt sich daraus natürlich, können uns der Systematik der Projektregion natürlich nicht entziehen, wenn es korrupt ist. Dann haben wir ein riesiges Problem, weil wir unseren Stipendiaten natürlich kein Studium in der Form finanzieren, als dass wir einen möglichst guten Abschluss anstreben, den wir mit möglichst viel Geld unterstützen. Das tun wir nicht. Ja, insofern auch da mannigfaltige Probleme. Auch das einer der Gründe, warum unser tschetschenischer Stipendiat nach Deutschland kommt, weil da diese korrupten Strukturen derartig verhärtet sind, dass ein erfolgreiches Studium ohne finanzielle Unterfütterung eigentlich fast nicht mehr möglich ist. Wir hatten auch schon Probleme in einigen Projektregionen mit Unterschlagung der Universitäten von Studienkosten, also wo wir nachweisen konnten, dass wir die Studiengebühren gezahlt hatten an die Universität, die Universität unseren Stipendiaten aber gemeldet hat, dass noch immer keine Studienkosten eingegangen sind. Das sind dann natürlich Sachen, die muss man dann klären und da sind dann auch rechtliche Fragen, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Also dann sich mit kongolesischem universitärem Recht zu beschäftigen, da stoßen selbst unsere Jurastudenten, die natürlich auch bei uns in der Organisation tätig sind, an ihre Grenzen. Aber da findet sich auch immer eine Lösung. Also wir haben gerade in solchen Fällen dann Aufrufe gestartet und auch darum gebeten, dass sich ein Anwalt bei uns meldet, der davon Ahnung hat. Und bisher haben wir solche Krisen erfolgreich meistern können. Hoffentlich bleibt das auch so.
Ihr habt einen Stipendiaten gefunden, der soll das Stipendium bekommen. Dann zahlt ihr nicht an ihn direkt oder an sie, sondern an die Uni. Oder wie ist das immer ein ähnlicher Ablauf?
Ja, eigentlich schon. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir eben im Kongo Studierende unterstützen, dann wird das Geld direkt überwiesen. Aber wir versuchen das eben auch gut zu überblicken. Und da war eben gerade auch im Kongo so ein bisschen das Problem, dass wir eben mit den Mitarbeitern vor Ort hatten. Aber das wurde uns eben dann auch von ehrlichen StipendiatInnen gemeldet und so konnten wir das dann eben auch schnellstmöglich lösen.
Welche Summen geht's da? Grob?
Unterschiedlich. Also was wir tun, ist, dass wir die Lebenshaltungskosten unserer Stipendiaten plus der Studienkosten für die Dauer ihres Studiums finanzieren. Das unterscheidet sich natürlich je nach Projektregion. Also es kostet sehr viel mehr, einen Studenten hier nach Deutschland zu holen und dem ein Leben auf menschenwürdigem Standard zu ermöglichen, als es das kostet, im Kongo zu tun oder in Guatemala. Einige Beispiele wären in Afghanistan, unsere Projekte, unsere Stipendiaten bekommen da 75 Euro pro Monat. In Mesovo, was auch im Kongo liegt, was eine weitere Projektregion ist, da bekommen die Stipendiaten 216 Euro pro Jahr. Also da gibt es durchaus Differenzen. Worum wir uns aber bemühen, ist, dass die Lebensstandards, die wir dadurch für die Stipendiaten erreichen, ähnlich sind und vergleichbar sind.
Genau, und das wird auch jährlich eben auf den Versammlungen abgestimmt. Da werden auch immer neue Richtlinien, wenn sich jetzt zum Beispiel die Lebenshaltungskosten ändern sollten oder die Studiengebühren, dann wird das natürlich auch von uns als gesamter Verein abgestimmt und neue Satzungen beschlossen oder eben verabschiedet. Und ja, genau.
Haben die alle Bankkonto dann oder wie läuft das konkret?
Das ist nicht so einfach. Es ist nicht in allen Ländern dieser Erde so einfach wie in Deutschland ein Bankkonto zu öffnen. Und wenn man ehrlich ist, ist es auch in Deutschland nicht so einfach und an einige Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel einen festen Wohnort, der gemeldet ist. In anderen Ländern gibt es andere Regeln für die Eröffnung eines Bankkontos und generell finden wir es natürlich wünschenswert, dass unsere Studenten ein eigenes Bankkonto haben, wo wir sicherhin Geld überweisen können und uns dann auch sicher sein können, dass die Stipendiaten dieses Geld erhalten. Oftmals geht das aber nicht, aus vielen Gründen. Also können die Stipendiaten kein eigenes Bankkonto öffnen. Den Weg, den wir da normalerweise gehen, sind solche Organisationen wie Western Union, wo wir über natürlich einen gewissen Betrag, der für die Transportkosten des Geldes dann drauf geht, den Stipendiaten sicher Geld hinterlegen können. Also wir achten sehr darauf, dass unser Geld bei den Leuten ankommt, an die wir das verschicken. Es ist aber nicht immer so einfach, wie wir machen eine Überweisung auf ein ausländisches Konto.
Woher kommt die ganze Kohle? Reicht ein Pubquiz, um ein Stipendium zu finanzieren?
Nein, wir haben natürlich ganz viele große wir haben Menschen, die einfach gerne Geld an uns spenden und die Fundraising-Aktionen aus den Lokalgruppen sind da nur ein kleiner Beitrag. Wir sind auf die Spenden von angewiesen einfach und
Die gehen an den Bundesverein und der verteilt sie nach einem bestimmten Schlüssel oder? Muss man es da beantragen dann auch, wenn ihr quasi eine eigene Projektregion habt?
Nein, so funktioniert das nicht. Also es sind generell alle Projekte über die Mitgliederversammlung genehmigt. Da wird dann auch besprochen, wie viel Geld für ein Projekt aufgewendet wird. Sprich, wie viel Geld brauche ich, um einem Stipendiaten ein menschenwürdiges Leben in dieser Projektregion zu ermöglichen? Und wie viel Geld möchte ich ausgeben? Und daraus ergibt sich, wie viele Stipendiaten kann ich in dieser Projektregion fördern? So. Und das wird auf der Mitgliederversammlung beschlossen, da wird abgestimmt und dann meldet sich eine Lokalgruppe oder auch mehrere Lokalgruppen im Konglomerat, die Kapazitäten frei haben, um dieses Projekt zu betreuen. Und die Gelder, die werden nicht von den Lokalgruppen an sich verwaltet, sondern die werden von unserem Bundesvorstand verwaltet und werden dann auch ausgezahlt an die Stipendiaten. Und wie wir das ganze Bums finanzieren, ist natürlich schwierig, ja. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Spendern und Unterstützern, die unsere Organisation und es geht dabei ja vor allem nicht um uns, sondern um die Leute, für die wir da Geld sammeln und die wir damit unterstützen und wo man wirklich ganze Regionen, Dörfer, Stadtteile wirklich denen ermöglicht, dass es da vorangeht. Und da haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Großspender, wir haben auch immer mal wieder Großspenderaktionen. Dann haben wir natürlich auch die Spendenaktionen der Lokalgruppen. Und da ist Tübingen, dadurch, dass wir eine relativ kleine Lokalgruppe sind, leisten wir da nicht so große Anteile. Nichtsdestotrotz, bei so einem Pubquiz kommen gut und gerne mal um die 900 Euro zusammen.
Darf und man nicht unterschätzen.
Das darf man nicht unterschätzen. Und ich habe ja gerade gesagt, mit 216 Euro kann man einen Stipendiaten in Mesowo für ein Jahr unterstützen. Das heißt, das sind dann schon 4 Stipendiaten, die man da über ein ganzes Jahr unterstützen kann mit. Also man darf auch nicht vergessen, dass, dass 900 Euro im Kongo was anderes bedeuten als in Deutschland. Und
es gibt auch noch andere Lokalgruppen, die eben nicht wie wir ein Projekt begleiten oder betreuen, sondern die quasi nur auf das Fundraising oder nur auf Events abzielen. Und da kommt natürlich weitaus mehr Geld zusammen als bei uns in Tübingen, wenn wir so ein Event veranstalten.
Wir haben sogar zum Teil jetzt Regelungen getroffen, die, also wir haben einige Lokalgruppen zu Zweigvereinen gemacht, weil das steuerlich, da kann man dann mehr absetzen und dadurch kommt mehr Geld am Ende in Projektregionen an. Das sind zwei Lokalgruppen, die eben immer besonders viel, das klingt jetzt doof, aber Geld beitragen. Abwerfen. Das ist die Lokalgruppe Aachen und die Lokalgruppe Heidelberg. Und die Lokalgruppe Aachen hat ein riesengroßes Event, das in Aachen selbst schon sehr, sehr großen Bekanntheitsgrad erlangt hat. Das ist die Nacht der Professoren. Da gab es offensichtlich sehr willige Lehrende, die daran teilnehmen. Da geht es nämlich darum, dass die Professoren in einer Abendveranstaltung, einer Disco, abends Musik machen, also auflegen.
Als DJs.
Und als DJs, genau. Und das bietet natürlich immer mannigfaltige Optionen, über seine Dozierenden auch mal herzlich zu lachen. Und da gehen die Leute gerne hin. Und da kommen bei einer so einer Nacht der Professoren kommen gut und gerne auch mal Beträge zusammen, die an die 10.000 grenzen. Also es gibt schon auch Lokalgruppen, die Organisationen oder Fundraising-Aktionen machen, die sehr viel Geld abwerfen für den Verein.
Welche habt ihr schon alle besucht? Wie viel Kontakt gibt es da zwischen den Gruppen?
Also der Kontakt zwischen den Gruppen ist natürlich immer gewünscht und auch wird eigentlich gut angeregt dadurch, dass wir jeden Monat ein Meeting haben, wo wir uns alle zusammen oder zumindest Teile der verschiedenen Lokalgruppen treffen und absprechen. Vor Ort direkt selber ist dann auch schwierig, weil auch wir nur Studierende sind und auch noch studieren sollten nebenher. Wenn mal größere Veranstaltungen sind, wie eben eine Mitgliederversammlung, dann treffen wir uns einmal im Jahr, aber wir haben auch letztes Jahr, bin ich der Meinung, hatten wir ein vereinsinternes Festival und da kommen dann natürlich auch viele, viele Menschen von unterschiedlichsten Lokalgruppen zusammen.
Wie sieht es aus mit Kontakten zu den Stipendiaten und Stipendiatinnen?
Ja, die gibt es. Vor allem zu einem, eben unserem tschetschenischen Stipendiaten, wo wir jetzt lange das Glück hatten, dass der in Tübingen studiert hat und der Ibrahim, der über ein Jahr bei uns dann auch öfter in der Lokalgruppe zu Gast war, der in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit Deutsch gelernt hat und der auch auf vielen Veranstaltungen selber mit dabei war, also auf einer Mitgliederversammlung mit dabei war, auf unserem vereinsinternen Festival anwesend war und der den Kontakt zu uns auch sehr gesucht hat, das muss man ja auch immer dazu sagen. Da hatten wir als Lokalgruppe Tübingen natürlich, wirklich eine ganz außergewöhnliche Möglichkeit, weil Ibrahim auch ein sehr gebildeter Mensch ist und ein sehr interessierter Mensch an allen möglichen Sachzusammenhängen. Sehr interessante Diskussionen habe ich mit ihm geführt. Mit den Stipendiaten, die zu Hause vor Ort studieren, das ist natürlich alles nicht ganz so einfach, weil kaum einer von uns die Möglichkeit dazu hat, mal eben in den Kongo zu fliegen oder nach Guatemala. Insofern beschränken sich da die persönlichen Kontakte zwischen uns und unseren Stipendiaten natürlich auf E-Mail-Kontakte, Telefonate, Skypes. Wir wissen, wer unsere Stipendiaten sind. Wir kennen die Namen. Wir wissen, was die tun. Wir haben auch ein regelmäßiges Update. Das verlangen wir als Verein auch, um die Förderung weiterzuführen. Also wir möchten gerne in regelmäßigen Abständen eine Dokumentation des sozialen Projekts, das unsere Stipendiaten vorantreiben und eine Dokumentation des Studiums und eine Studienbescheinigung, dass sie immer noch eingeschrieben sind und noch immer studieren. Aber ein so reger und vor allem persönlicher Kontakt und Austausch, wie wir den zu Ibrahim als Lokalgruppe Tübingen hatten,
Schwer.
Ist schwierig bei Studenten, die tausende Kilometer entfernt sind.
Aber auch da kriegt man Einblicke in die Lebensrealität mit deren quasi Berichten?
Ja, soweit das eben möglich ist. Ich meine, natürlich können wir das nicht kontrollieren. Wir müssen da wir arbeiten da auf Vertrauensbasis. Aber ich denke, dass die meisten von unseren Studierenden oder von unseren StipendiatInnen einfach auch gar kein Interesse daran haben, uns irgendwie da zu hintergehen, weil sie ja einfach auch von uns gefördert werden. Und ja, wenn sowas vorkommt, dann kommt das auch raus.
Können wir jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen. Ja.
Leider, ja.
Leider, ja.
Das war im Kongo oder was? Ja.
Wo? Genau. In unserer Projektregion im Kindu, ja.
Wie kam das raus?
Oh, eine lange Leidensgeschichte, würde ich sagen. Also es gab Meldungen von zwei unserer Stipendiaten, dass da Geld veruntreut wird. Zunächst ging es dabei nur um unsere Mitarbeiter, also dass die wohl Geld unterschlagen würden. Geld, das wir an sie überweisen, nicht an die Stipendiaten ausgezahlt wird in voller Höhe. Und wir uns dann selbstverständlich mit unseren Mitarbeitern sofort in Verbindung gesetzt haben, ihnen gesagt haben, dass wir Bescheid wissen, ohne Namen zu nennen. Natürlich, unsere Quellen sind anonym geblieben. Nichtsdestotrotz hat man sich wohl gedacht, wer das gewesen ist. Dann gab es Drohungen gegen unsere beiden Stipendiaten, die uns das gemeldet hatten. Da mussten wir schauen, dass wir die möglichst schnell aus der Region rausbekommen. Also es gab tatsächlich Drohungen von tätlichem Angriff. Und Morddrohungen haben die auch erhalten. Dann haben sich immer mehr Stipendiaten bei uns gemeldet und dann auch durchsickern lassen, dass wohl unsere Mitarbeiter bestimmte Unterlagen gefälscht hätten, in denen sie Familiennamen unserer Stipendiaten verändert hätten, sodass eben nicht ersichtlich ist, dass die Teil ihrer eigenen Familie sind. Es war alles sehr, sehr unschön und uns fehlt in Deutschland manchmal die Möglichkeit, die Echtheit von Dokumenten zu überprüfen, gerade weil afrikanische Ausweise anders sind als deutsche Ausweise, Familiennamen anders sind als in Deutschland, oftmals schwierig ersichtlich ist, was richtig und was falsch ist. Nichtsdestotrotz haben wir mit dieser Problematik, soweit es geht, aufgeräumt. Unsere Mitarbeiter arbeiten nicht mehr für uns. Die Stipendiaten, von denen wir nachweisen konnten, dass ihre Bewerbungsunterlagen gefälscht sind, bekommen auch keine Förderung mehr von uns. Wir haben uns allerdings Mühe gegeben, dass die Stipendiaten, die mit all dem nichts zu tun hatten, dennoch jetzt weiterhin eine Förderung erhalten, haben uns als Verein aber dazu entschlossen, die Projektregion im Kindu auslaufen zu lassen als Projekt. Also wir werden dort keine weiteren Stipendiaten mehr aufnehmen. Die jetzt noch gefördert werden, werden ihre Förderung weitererhalten bis zum Ende ihres Studiums, aber es wird keine neue Aufnahmen geben.
Und es war aber auch, muss man nur mal sagen, eine absolute Ausnahme, diese Situation.
Ja,
aber
bisher ist das jetzt das erste Mal, dass das zumindest rausgekommen ist. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass es schon mal vorgekommen ist.
Der Kindu war ja auch die einzige Projektregion, die diese Art von Vetternwirtschaft und Unterschlagung von Geld überhaupt ermöglicht hat durch unsere Mitarbeiter vor Ort.
Sonst habt ihr gar niemanden vor Ort.
Genau, das hat uns als Verein aber auch nochmal drin bestätigt, dass wir möglichst den Kontakt 1:1 suchen. Und das, man muss ja aber auch dazu sagen, wir hatten uns ja auch aus Gründen für Mitarbeiter vor Ort entschieden, weil die uns vieles erleichtert haben und weil die auch die Organisation von Workshops sehr viel einfacher gemacht haben und wir den Studenten so größere Möglichkeiten eröffnen konnten an einer Teilhabe von Bildung. Mussten jetzt aber als Verein einfach auch erkennen und sehen, dass die Risiken offensichtlich schwerer wiegen als die Vorteile.
Dann vielleicht noch mal ein paar Erfolgsgeschichten. Ihr habt ja dann sicher jetzt auch schon viele Ehemalige, die zu denen vielleicht auch noch Kontakt besteht, wie deren Leben oder deren ja, Situation sich verändert hat durch die Teilnahme an dem Stipendienprogramm?
Ja, also vielleicht kurz zu den Zahlen. Wir haben aktuell 87 StipendiatInnen, die durch uns gefördert werden. Insgesamt über die jetzt mittlerweile 14 Jahre Studieren ohne Grenzen, die es ja schon gibt, haben wir über 300 StipendiatInnen fördern können. Was immense Zahlen sind, glaube ich, für einen Verein, der sich nur über Studierende füttert. Kontakt zu Alumni besteht auf jeden Fall. Wir kriegen da auch in unregelmäßigen Abständen Updates. Aber ja, auch da ist der Kontakt schwierig. Ja, das eben aber auch durch die vorher genannten Umstände einfach. Das ist per Mail und ich meine, wir haben auch als Studenten, haben wir Studierenden-E-Mails, die benutzt werden. Die laufen ja auch aus, wenn wir unser Studium abschließen. Ja, genau.
Nichtsdestotrotz haben wir aber zu vielen Alumnis Kontakt und hören da immer wieder sehr, sehr schöne Geschichten, muss man wirklich sagen. Also wir haben über einen ehemaligen Stipendiaten im Kongo, der hat Jura studiert und führt inzwischen eine eigene Anwaltskanzlei. Der kommt aus einer relativ armen Bauernfamilie. Das wäre ohne unsere Förderung wahrscheinlich niemals möglich gewesen, dass der ein solches Leben führt. Und der ist gerade deshalb ein sehr schönes Beispiel, weil er diese Förderung auch dazu nutzt, dass anderen Leuten das zugutekommt. Also macht, übernimmt Mandate entgeltlos, versucht über sich in sozialen Projekten zu engagieren und die Projektregion als Ganzes so zu fördern. Also eben eigentlich genau das, was wir mit unserer Förderung erreichen möchten. Dann eine Stipendiatin von uns, auch im Kongo tatsächlich, hat Medizin studiert und dann ein Krankenhaus vor allem für Frauengesundheit aufgemacht. Etwas, das es vorher in der Form dort nicht gab.
Oder dann auch über Verhütung eben, was ja gerade dort in der Projektregion super, also ein sehr zentrales Thema einfach ist, wo darüber aufgeklärt wird und in der Schwangerschaft, die Schwangerschaft eben auch begleitet wird. Gerade dort auf dem Dorf ist das sehr schwierig einfach, die Kapazitäten.
Genau, und das ist ja eigentlich genau das, was Studieren ohne Grenzen erreichen will. Wir möchten durch unsere Förderung einen Anstoß geben, und möchten dann aber eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. Und durch solche Erfolgsgeschichten, die überwiegen, das muss man jetzt tatsächlich auch einfach mal so sagen, werden wir in unserer Arbeit auch immer wieder bestätigt, dass das, was wir machen, richtig ist und dass das, was wir tun, Menschen vor Ort wirklich zugutekommt.
Was ich eben auch total toll finde, ist, dass man das direkt mitbekommt. Also wir sind zwar ein großer Verein, aber dann doch nicht so groß, dass das alles so über verschiedene verlängerte Arme irgendwie passiert. Ich finde, bei uns ist das schon sehr direkt. Wir kriegen direkt mit, wenn irgendwas passiert. Wir kennen die Namen unserer StipendiatInnen und ich finde, das ist ein unglaublicher Mehrwert auch für uns selber. Also ich persönlich merke das auch, dass ich also das sehr genieße.
Verändert auch eure Leben, indem ihr Einfluss nehmt auf andere.
Ja? Absolut. Und ich finde auch durch die Arbeit in der Lokalgruppe oder auch im bundesweiten Verein, wir lernen ja auch was dazu. Wir lernen unglaublich viele Soft Skills. Wie organisiere ich ein Event hier in Deutschland? Welche rechtlichen Umstände sind da zu beachten? Was brauche ich alles? Wie hoch muss ich das Budget dafür ansetzen? Ich muss einen Antrag stellen, um das Event genehmigen zu können. Auch das sind alles Dinge, die wir lernen und gelernt haben, lernen müssen, mit denen wir uns auseinandersetzen.
Was steht als nächstes an?
Also wir sind gerade in der Planung im Druck von Lesezeichen und planen gerade eine Kooperation mit dem Osiander, wo wir diese Lesezeichen dann werden auslegen können und hoffen, dass sich da ganz viele Leute welche mitnehmen und die hoffentlich jeden Tag in ihr Buch legen und so jeden Tag an uns denken und hoffentlich irgendwann anfangen, für uns zu spenden. Das kann man übrigens auf mannigfaltige Art und Weise tun. Natürlich könnt ihr zuallererst mal bei uns Mitglied werden. Das ist immer sehr willkommen, gerade weil ihr durch eure ehrenamtliche Arbeit einen riesigen Beitrag leistet. Dann könnt ihr natürlich eine Fördermitgliedschaft abschließen. Da könnt ihr monatlich frei einen Betrag wählen, den ihr an uns spendet. Ihr könnt aber auch eine Patenschaft übernehmen. Das geht dann ganz speziell an einen Stipendiaten, den könnt ihr euch aussuchen. Und eine Region, die ihr euch aussuchen könnt. Und dann fördert man diesen Stipendiaten in dieser Region für die gesamte Dauer seines Studiums. Wenn irgendwann, also es wird sich aber nicht dazu verpflichtet, diese ganze Zeit zu fördern. Das heißt, man kann immer wieder aussteigen, wenn irgendwann das Geld knapp wird und so weiter. Ihr könnt Bildungsgeschenke verschenken. Das ist eigentlich sehr schön. Das habe ich auch schon bei einigen Freunden getan, die sich darüber sehr gefreut haben. Die bekommen dann eine sehr schöne Grußkarte, auf der draufsteht, dein Geburtstagsgeschenk ist es, dass jemand 2 Monate studieren kann. Was finde ich, oftmals weiß man ja gar nicht, was man sich wünschen soll. Und sowas, wenn man sowas bekommt, denkt man sich, Mensch, da hat jemand eine gute Tat für mich vollbracht.
In meinem Namen.
Ja. In meinem Namen. Und es ist ja echt. Also jemand kann wegen dir 2 Monate studieren. Und eigentlich finde ich, ist das ein sehr, sehr schönes Geschenk. Wenn ihr uns nun wirklich sehr toll findet, dann könnt ihr uns auch auf deinem T-Shirt herumtragen. Wir haben als Mitglieder alle so ein T-Shirt, auf dem groß SOG draufsteht. So ein T-Shirt ist fair produziert, kostet um die 30 Euro und ist in Größen von S bis L erhältlich in verschiedenen Farben.
Diese Infos gibt es alle auch auf eurer Webseite studieren-ohne-grenzen.org.
Genau. Und auf den sozialen Medien sind wir unter SOG-Tübing zu finden, falls uns da jemand folgen möchte.
Und was ihr bitte alle tut. Wir brauchen Follower.
Ja, ein Beitrag dazu. Habt ihr hier Öffentlichkeitsarbeit geleistet? Wie viel Zeit investiert ihr im Schnitt?
Das ist ganz unterschiedlich. Kommt immer darauf an, wie viel Zeit wir auch neben dem Studium haben, weil das ist nun mal unser Hauptberuf. Aber zu der wöchentlichen Sitzung kommen bestimmt noch mal 2 Stunden drauf, die wir dem Verein quasi widmen. Ja.
Da kann man aber auch sich unterschiedlich einteilen.
Das absolut.
Also, es ist absolut kein Problem, wenn man sagt, ich muss dieses Semester etwas kürzer treten, weil ich viele Prüfungen schreibe, weil ich eine Bachelorarbeit zu schreiben habe, weil ich eine Doktorarbeit schreibe, gerade bei den Medizinern ja sehr beliebt, ein 2 Semester für eine Doktorarbeit. Also das ist alles möglich, das auch an das eigene Studium anzupassen.
Ja.
Und ihr habt viel Spaß und Erfolge miteinander. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke, dass wir da sein durften.
Sehr gerne.